Willkommen bei Bernecker Opinion, dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Podcast-Variante des Investment-Schnelltests von Moderator Michael Hüsken mit Volker Schulz aus dem Redaktionsteam des Aktionärsbriefes. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker TV-Programm bereits am Donnerstag, dem 25. November 2021 nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Für weitere Informationen zu Bernecker TV besuchen Sie bitte unsere Webseite www.bernecker.tv. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Zeit mit dieser Bernecker Opinion Podcast-Episode.
Ein herzliches Willkommen an die YouTube-Gemeinde, die uns jetzt zugeschaltet ist, und natürlich auch an die Zuschauer, die uns vorhin schon gesehen haben und begleitet haben. Herzlich willkommen zurück. Ich darf der YouTube-Gemeinde nochmal meinen Gesprächspartner vorstellen, Volker Schulz, zum dritten Mal hintereinander. Dafür kommen die nächsten beiden Mal dann Oliver Kantim, der derzeit im wohlverdienten Urlaub ist. Sie sehen eine etwas andere Umgebung. Das ist einer bestimmten Konstellationssituation im Moment geschuldet. Aber Sie sind ja nicht hier wegen des Bildes, sondern eher wegen der Inhalte der Sendung. Bevor ich zu dem Schnelltest komme, noch ein ganz kleiner Hinweis. Sie haben es wahrscheinlich alle schon tausendmal gehört. Black Friday, Black Week, Black Weekend, Discount Weekend. Da beteiligen wir uns natürlich auch gerne. Wir haben für Sie zwei Optionen bereitgestellt. Finden Sie beide auf unserer Seite www.bernecker.info. Da ist ein Banner geschaltet, der Sie dann auf eine eigens dafür eingerichtete Seite führt, wo diese beiden Sparoptionen nochmal aufgeführt sind. Sparoption 1 ist, Sie kaufen einfach einen Gutschein für Börsenbriefe aus dem Hause Bernecker im Einzelabruf. Unser Partner Börsenkiosk ist dafür zuständig. Sparoption 2 ist ein Abo von der Aktienbörse mit einem wirklich sehr hohen Rabatt, den Sie erhalten. Sie gehen da ein Mini-Abo quasi ein und erhalten zusätzlich noch ein Guthaben, welches Sie im Börsenkiosk für andere Briefe außer der Aktienbörse, denn die haben Sie ja schon abonniert, für uns benutzen können. Alles nochmal wahrscheinlich viel besser auf der Seite erklärt, als ich das hier machen kann. Deswegen spare ich mir das an der Stelle. Gehen Sie auf bernecker.info, klicken auf den Banner, da ist alles nochmal erklärt. Wir kommen jetzt zum Schnelltest und Volker, wir fangen an mit der ersten Aktie, das ist Rio Tinto und da gibt es News.
Genau, wir hatten ja Rio Tinto letzte Woche schon im Schnelltest, aber es gibt eben News, deshalb legen wir sie hier noch einmal auf den Tisch. Ich hatte vor einer Woche dargelegt, dass die Aktie fundamental sehr günstig ist, auch hinsichtlich Gewinnbewertung und Dividende, und dass sie deshalb ein Kauf ist. Ich hatte ferner gesagt, dass China 2022 auch die Stahlproduktion wieder hochfahren wird, und da habe ich mich geirrt, denn man fährt die Stahlproduktion schon jetzt im Dezember wieder deutlich hoch. Das hat man jetzt verkündet. Das gab sofort einen Schub für die Eisenerzpreise und dementsprechend stieg eben auch Rio Tinto jetzt im Wochenverlauf um knapp 10%. Dazu kommt, dass die chinesische Zentralbank in ihrem Quartalsbericht mehrere Formulierungen, die die Zurückhaltung der Geldpolitik auch in den letzten Quartalen betraf, inzwischen gestrichen hat. Und deshalb geht man davon aus, dass wir sowohl eine monetäre Lockerung in China bekommen, als auch eine Art Konjunkturprogramm. Und das macht doch die Konjunkturaussichten für China 2022 deutlich besser. Wäre auch ein super Effekt für die gesamte Weltwirtschaft in 2022 und würde natürlich insbesondere Rohstoffunternehmen wie Rio Tinto, Bay, Vale oder auch BHP weiter beschleunigen. Und deshalb sind diese Werte für mich inzwischen wieder ein Kauf, wie auch letzte Woche schon formuliert.
Der nächste Wert, Volker, den du mitgebracht hast, ist die K&S. Da hast du mir gesagt KGV 4, worauf meine Reaktion war, KGV 4 ist aber sehr günstig. Kann das denn sein?
Ja, das kann durchaus sein. Das zeigt offensichtlich auch Wirkung angesichts der Tatsache, dass wir ja in den letzten Tagen anstatt Weihnachtsrallye eher den Knecht Ruprecht haben wüten gesehen, hält sich die Aktie wirklich auffallend robust. Es ist eben bei Kali und Salz so, dass die Kalipreise derzeit deutlich schneller steigen als die Inputpreise, insbesondere der Gaspreis. Und deshalb verdient Kali und Salz derzeit sehr, sehr gutes Geld. Dieses Jahr wird man 9 Euro je Aktie verdienen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Liegt aber insbesondere auch daran, dass man ja dieses Jahr das Salzgeschäft verkauft hat. Aber es ist eben so, dass man einen Großteil dieser Preissteigerung, die wir jetzt sehen bei Kali, dass man das in 22 mit hineinnehmen wird. Warburg taxt 4 Euro Gewinn je Aktie für Kali und Salz. Dazu muss man allerdings sagen, das wird am Ende nicht nachhaltig sein, denn was wir spätestens 2023 sehen werden, ist, dass zahlreiche neue Player, gerade auch in Brasilien sieht man davon immer sehr, sehr viele, die werden bei solch hohen Kali-Preisen definitiv auf den Markt kommen, und dann kann man heute schon absehen, dass wir Richtung 2023 wieder ein massives Überangebot am Kali-Markt sehen werden. Aber Fakt ist einfach, die nächsten 1 bis 2 Quartale, die werden bei Kali und Salz sensationell sein. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das der Kurs auch noch weiterhin honorieren wird und dass wir hier irgendwo auch über die 20-Euro-Marke steigen können im Zuge dieser sensationell starken Zahlen, die man hier bieten wird.
BYD, hier gibt es gute News aus China.
Ja, BYD macht Freude. Wir hatten sie ja vor 14 Monaten etwa im Allround-Portfolio im Aktionärsbrief gekauft. Wir liegen jetzt etwa 160% vorne. Macht wirklich Spaß, das muss man sagen. Wir hatten jetzt ja 2 neue Trigger eigentlich, die den Kurs jetzt nochmal getrieben haben. Der CEO wies zum einen darauf hin, dass der Anteil beim Absatz von reinen Elektroautos im Oktober in China bereits bei 20% lag. Man hatte zu Jahresbeginn hier 5 bis 6% Anteil. Also man sieht hier eine rasante, dynamische Entwicklung, was den E-Mobility-Markt in China betrifft. Und dazu kommt, dass Daiwa das Ziel von 382 Hongkong-Dollar auf 435 Hongkong-Dollar erhöht hat. Das wäre in Euro umgerechnet ein Kurs von knapp 50 Euro. Das ist fett, und ich möchte vielleicht noch mal ein kurzes fundamentales Update geben, was die Bewertungsansätze betrifft. Wir haben jetzt aktuell bei BYD einen Börsenwert von knapp 132 Milliarden Dollar. Wir haben einen KGV von 100. Ich sagte schon immer, KGV-Ansätze in diesem Bereich, in diesem schnell wachsenden Bereich, sind immer schwierig. Macht auch wenig Sinn, auf KGV-Ansätze hier zu gucken, genauso wie das bei Tesla auch ist. Aber vielleicht auch mal nochmal auf die Umsatzbewertung schauen. BYD wird für 2022 jetzt etwa mit einer 3,8-fachen Umsatzbewertung bewertet. Für dieses Jahr sind es Faktor 5 bei der Umsatzbewertung. Und das setze ich gerne mal dagegen, was Tesla derzeit auf die Waage bringt. Tesla wird per 2022 mit einer 16-fachen Umsatzbewertung und einem KGV von 180 gepreist. Also BYD ist technologisch sicherlich gleichwertig. Meine Prognose für 2022 ist, dass BYD relativ zu Tesla weiter gewinnen wird.
BioNTech, Volker, den Wert hatten wir erst vor 2 Wochen im Schnelltest. Inzwischen 20% höher. Das ist ein Wort, oder?
Ja, auch das hatten wir vor 2 Wochen fundamental auseinander gepflückt. Es gibt positive News bei den Auffrischungsimpfungen, die jährlich zu wiederholen sind. Wir sehen gute Nachrichten bei der Wirkung bei 12- bis 15-Jährigen. Dazu kommt eine Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht. In Österreich sehen wir das jetzt schon. Ich denke mal, andere Länder werden auch folgen. Und dazu kommt noch eine kleine Meldung, die ich für hochinteressant halte. Es betrifft die Krebsimpfstoffpipeline, und die macht deutliche Fortschritte. BioNTech kann eben ja diesen unglaublichen Cashflow, den sie ja durch den Impfstoff generieren, den können sie reichlich investieren, eben in die Krebspipeline. Und hier hat die US-Arzneimittelbehörde jetzt den Immuntherapiekandidaten BNT111 für den sogenannten Fast-Track-Status erteilt. Es geht dabei um eine Impfung gegen Hautkrebs, und solche Nachrichten, da werde ich wirklich hellhörig, weil das ist hochspannend. Und ich denke mal, hier werden wir sicherlich auch nächstes Jahr noch weitere hochinteressante Nachrichten bekommen. Vor dem Hintergrund würde ich bei BioNTech definitiv weiter dabei bleiben.
Das waren 4 Titel, die aus unseren Reihen kamen. Jetzt kommen wieder 4 Titel. Das sind Vorschläge von Ihnen, die Sie uns immer unter das Video hier drunter schreiben. Da sind wir auch immer sehr dankbar für. Die 4 Titel, die wir ausgewählt haben, kommen jetzt, oder die Herr Schulz sich für Sie angeschaut hat. Und wir beginnen mit der Alibaba. Da geht's immer tiefer.
Wir finden hier einfach noch keinen Boden. Der CEO hat jetzt im Zuge der Quartalszahlen vor dem schwächsten Wachstum Wachstum seit dem Börsengang 2014 gewarnt. Der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr, der soll nur zwischen 20% und 23% wachsen. Analysten hatten mit 27% gerechnet. Im zweiten Quartal, da kletterten die Umsätze noch um 29%. Der Gewinn fiel sogar aufgrund hoher Investitionen, gerade in die Shopping-Plattform Taobao, um 39%. Auf der anderen Seite gibt es aber durchaus auch so, wenn man zwischen den Zeilen liest, durchaus Positives zu berichten. Alibaba gewann in seinem gesamten Ökosystem im dritten Quartal 62 Millionen neue aktive Kunden. Und das ist durchaus schon ein Pfund, mit dem sich wuchern lässt. Und annualisiert entspräche das beim Kundenwachstum ein Wachstum von 20%, was wirklich eine Menge ist. Keine Frage, die Bodenbildung lässt noch auf sich warten, aber ich halte weiterhin Alibaba auf diesem Niveau deutlich unterbewertet. Frage ist natürlich, wie spielt man sowas, wie geht man rein, geht man voll rein oder viele haben sicherlich auch schon gekauft. Also ich empfehle hier wirklich in kleinen Schritten reinzugehen. Man kann ja teilweise bei den Brokern sogar Sparpläne aktivieren. Wer jetzt damit anfängt und hier einen Sparplan auflegt, der macht sicherlich keinen Fehler, wenn man sich einen Zeithorizont von 3 bis 4 Jahre setzt.
Der nächste Wert ist Activision Blizzard. Volker, wann endet denn hier die Korrektur?
Ja, das ist die große Frage. Ironischerweise befindet sich ja der Hersteller von Videospielen wie World of Warcraft oder Call of Duty derzeit selbst so in einer Art Kriegszustand, wenn man mal auf die Aktie schaut. Also wir haben eben riesengroße personelle Probleme im Moment. Grund sind Sexismusvorwürfe gegen ehemalige Mitarbeiter und angeblich hat der Vorstand das gewusst, aber er hat eben nicht gehandelt. Dazu kommt angeblich eine frauenfeindliche Arbeitskultur und somit steht auch der CEO sowie auch wichtige Entwickler, die stehen eben auf der Abschussliste oder zur Disposition. Darüber hinaus wurden Berichte bekannt, dass die Termine für Markteinführungen neuer Spiele wahrscheinlich aufgrund dieser internen Probleme verschoben werden. Aber man darf nicht vergessen, das grundsätzliche Kerngeschäft von Activision Blizzard, das ist grundsätzlich stabil, das wirft sehr hohe freie Cashflows ab. Und diese Spiele, das muss man auch sagen, die werden mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren auch ein wichtiger Teil der Metaverse-Diskussion sein. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass diese Absturzkurse demnächst wirklich auch von institutionellen Anlegern wieder für neue Käufe genutzt werden. Schauen wir auf die Fundamentals. Wir haben ein KGV von etwa 16 für 2022. Ich halte das für moderat. Ich gehe auch davon aus, dass man am Ende die personellen Probleme in den Griff bekommen wird. Was ich allerdings noch nicht machen würde, ich würde aktuell wirklich noch nicht in dieses fallende Messer hereingreifen. Was ich technisch sehen will, ist eine Stabilisierung dieses Kurses und dann wäre ich sicherlich dabei. Vom heutigen Niveau aus würde ich sagen, ist die Aktie 40-50% unterbewertet, aber ich möchte erst eine technische Stabilisierung sehen, dann springe ich wieder rein.
Der vorletzte Zuschauervorschlag oder Zuschauerwunsch ist die VW. Da ist seit April so ein bisschen der Wurm drin, oder? Siehst du da Besserung?
Ja, die Lage entspannt sich wieder so ein bisschen. Hier gab es ja ebenso auch wie bei Activision personelle Diskussionen, allerdings mit einem anderen Hintergrund. Aber die belasten durchaus. Die Süddeutsche hat es formuliert, dies sei ein brutaler Knochenbrecher, haben sie gesagt, oder etwas freundlicher ausgedrückt, ein hochgradig ungeduldiger Provokateur. Und man sagt halt, er müsse sich ändern, um eben längerfristig bei VW zu bleiben. Ich denke, die Diskussionen um ihn legen sich. Es gab inzwischen auch wieder Presseberichte, wo das Ganze so ein bisschen abgemildert wurde. Also ich gehe davon aus, dass dies am Ende bleiben wird. Ansonsten muss man sagen, wenn man sich die letzten Quartalszahlen anguckt, ja, VW leidet unter den Chip-Engpässen sicherlich mehr als eine Daimler oder als eine BMW, denn VW ist nun mal ein Massenhersteller, aber man wird im vierten Quartal diesbezüglich gewisse Entspannungstendenzen sehen. Das wird sich wieder beruhigen. Ich denke, diese Korrektur, die wir in VW im Moment sehen, die bietet definitiv Chancen, denn wenn wir uns die Fundamentaldaten anschauen, VW wird jetzt von 2021 bis 2023 im Durchschnitt etwa einen freien Cashflow von 17 Euro je Aktie erwirtschaften. Das heißt, auf dem aktuellen Kursniveau, da liegt die Börsenbewertung knapp über dem 10-fachen Free Cashflow-Verhältnis und das ist wirklich nicht sonderlich viel. Ich vermute auch, dass im Zuge einer Art Branchenrotation, die 2022 durchaus vorstellbar ist, ich hatte das schon im ersten Teil ja erläutert, dass wir davon ausgehen können, dass wir deutlich steigende Zinsen in den USA 22 sehen, dass der gesamte Tech-Sektor, besonders der Sektor, wo rote Zahlen geschrieben werden, nächstes Jahr bei wahnsinnigen Umsatzmultiples Probleme bekommen wird und dass dann eben auch doch Kapital aus den USA nach Euroland fließen kann. Kann man durchaus mitrechnen. Und dann sind solche wirklich tief bewerteten Titel durchaus spannend. Dazu kommt noch, dass VW ja durchaus E-Mobility-Fantasie hat. Ich glaube, dass die E-Mobility-Sparte von VW deutlich unterschätzt wird, was den fairen Wert dieser Sparte angeht. Deshalb denke ich, diese Kurse, die wir aktuell sehen, sind eine sehr gute Basis, um 2022 gutes Geld mit VW zu verdienen.
Und der letzte Wert heute im Schnelltest hat eine etwas enttäuschende Kursentwicklung in diesem Jahr hinter sich. Formicon.
Ja, mit Formicon liege ich auch definitiv unter Wasser, überhaupt keine Frage. Was kann man zu Formicon aktuell sagen? Es gibt schlicht überhaupt keine neuen Erkenntnisse. Dass den Corona-Wirkstoff FYB207 angeht, müssen wir warten, bis da was kommt. Ich denke mal, dass wir vielleicht gegen Ende des Jahres hier noch etwas hören werden. Dazu kommt noch vielleicht was neu ist oder es ist schon eine Weile her, aber ich hatte es hier, glaube ich, noch nicht erwähnt. Der Zulassungsantrag für das Biosimilar FYB201, also für Lucentis, das wurde jetzt bei der FDA zugelassen. Ich rechne damit, dass wir eine endgültige Zulassung für diesen Wirkstoff dann gegen Mitte nächsten Jahres bekommen werden. Und ich hatte ja schon einmal vor einigen Monaten erzählt, dass man das Gewinnpotenzial dieses Wirkstoffes durchaus auf 60 bis 100 Millionen Euro jährlich ab 2024 taxieren kann. Dann haben wir noch eine in der Pipeline, das FYB202 gegen Schuppenflechte und Morbus Crohn. Auch das wird Richtung 25, 26 seine Zulassung erhalten. Das ist alles recht visibel. Die Visibilität ist also sehr, sehr hoch bei diesen Zulassungen. Dazu kommt noch FYB206, das ist auch ein Biosimilar, wo man das noch aus Wettbewerbsgründen ein bisschen zurückhält. Aber auch hier gilt, dass es durchaus ein Potenzial von 50 bis 100 Millionen Gewinn per anno dann ab 27, 28 haben kann. Und wenn ich mir dann den Börsenwert eben von Formicon angucke, von 500 Millionen Euro, dann denke ich schon, dass wir durchaus deutlich unterbewertet sind. Denn wenn allein das Lucentis Biosimilar 60 bis 100 Millionen Euro Profit ab 2024 abwerfen wird, dann sprechen wir hier von relativ niedrigen KGVs, die vielleicht um die 14, 15 liegen für Formicon. Das ist eben für so einen Biotech-Wert mit einer wirklich sehr starken Pipeline nicht sonderlich viel. Also von daher, ich halte die Fahnen hoch für Formicon. Ich denke, wir werden deutlich höhere Kurse sehen, spätestens nächstes Jahr, wenn die Lucentis-Zulassung kommt. First Berlin hat jetzt noch mal ein kleines Update gebracht, hat sein Ziel von 78 Euro bekräftigt. Ich sehe sogar längerfristig hier dreistellige Kurse und bleibe dabei, auch wenn die Aktie zugegebenermaßen aktuell technisch sicherlich nicht toll aussieht.
Das finde ich aber auch immer wieder mutig und auch ehrlich von dir, wenn du Werte nimmst, mit denen du hinten liegst oder wie du eben gesagt hast, unter Wasser liegst. Du hältst bei Formicon trotzdem die Fahnen hoch. Das war ein schönes Schlusswort von dir, finde ich. Vielen, vielen Dank für deine Ausführungen, Volker, und für deine Mühe, die du dir gemacht hast. Ich darf mich auch bei Ihnen, verehrte Zuschauer, bedanken. Vielleicht nochmal mit dem Hinweis auf unsere Seite www.bernecker.info und das Banner, wo Sie die zwei Sparoptionen zur Black Friday Week, Discount Week, Discount Weekend, wie auch immer man das nennen möchte, haben. Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Ihr Michael Hüsken, Volker Schulz und Walter Thissen in ungewohnter Konstellation heute. Danke.
Yeah.
Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der Hansa Bernecker Börsenbriefe GmbH erstellt, dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hansa Bernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure wieder und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selbst investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, die der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser, Zuschauer oder auch Zuhörer angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in den Publikationen besprochen wurden, findet nicht statt. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkung auf Wert, Kurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Hansa Bernecker Börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Video- oder auch Toninhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Vielen Dank.